Ja, ich darf euch alle ganz herzlich grüßen. Es freut mich, dass ich wieder bei euch in La sein darf. Es kommt ja nicht so oft vor, dass ich zweimal in der Woche in La sein darf, nämlich am Dienstag haben wir uns als Pastoren des Bezirks getroffen und haben hier miteinander gefrühstückt heute bin ich ja hier zum Gottesdienst, soll auch recht herzlich von meiner Frau grüßen. Die kann heute leider nicht dabei sein, weil sie in der Reha noch weilt. Und der Daniel hat es ja so schon angekündigt, ich bin ja so ein bisschen auf der Zielgerade, was zumindest mein berufliches Werdegang und mein berufliches Umfeld betrifft. Und dann ist mir vorhin spontan eingefallen, als ich vor 23 Jahren Pastor geworden bin in Bad Säckingen, war der erste auswärtige Predigttermin aus Rheinfelde, glaube ich, war hier in La. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis. Das wird, bevor ich dann in den aktiven Unruhestand gehe, wird es heute meine letzte auswärtige Predigt sein. Also in 4 Monaten machen wir Säckchen dran. Zumindest was das Berufliche anbetrifft. Pastor bleibt mal, Berufung bleibt auch, die hört ja nicht mit einem bestimmten Alter auf. Und ich freue mich, danke auch für die Zeugnisse, für die Ermutigung. Und manchmal zucke ich so zusammen, wenn wir so Chorus singen. Dann denke ich mir, bin ich mir immer bewusst, was ich da tatsächlich singe? Glaube ich das denn tatsächlich, was ich da singe? Das ist das eine. Und dann gibt es so einen Chorus, den wir singen. Egal, was du mir gibst, super, wenn der Herr was gibt, ist super. Egal, was du mir nimmst, da weiß ich nicht so immer genau. Außer meine schlechte Charaktereigenschaften, die darf er gerne haben. Aber so was wegnehmen, sage ich da immer sofort. Und bin ich immer bereit, auch Ja zu sagen, dass Gott es tut und gute Gedanken hat. Du schon angekündigt hast, heute ist ja Palmsonntag. Ich vermisse eure Palmmädel, aber vielleicht üben wir da noch ein bisschen. Und es geht uns ja oft, dass wir plötzlich sowohl im Advent und auch in der Osterzeit, in der Passionszeit, plötzlich ist Ostern da und man denkt, jo, wie kam's? So geht's mir auch. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Ich möchte ein paar Gedanken über den Palmsonntag mit euch teilen und auch in den biblischen Text gehen. Aber manchmal geht's uns doch auch so, dass es scheint, als wäre Jesus weg, als sei er plötzlich verschwunden. Oder wir haben das Gefühl, dass Gott ganz weit weg ist. Dass man ihn nicht sieht und vor allen Dingen auch nicht spürt. Das gibt es ja manchmal. Doch noch sonst irgendwas von ihm von näher. Als wäre einfach nicht da. Aber dann ist ja die Frage, kann Jesus wirklich einfach weg sein? Ja, auch die Bibel schildert Begebenheiten, wo Jesus verschwunden ist. Ich möchte ein, zwei Situationen nennen und Menschen haben ihn dann gesucht. Zum Beispiel bei der Speisung der 5000, da hat ja Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen eine große Menschenmenge satt gemacht. Und dann fragt sich die Menschenmenge plötzlich, wo ist Jesus? Sie fangen ihn an zu suchen, denken, jetzt macht er erst dieses große Wunder, lässt die vielen Menschen satt werden und kurz danach weg ist er. Und das Volk hat dann gesehen, wie die Jünger ins Boot gestiegen sind, aber Jesus war nicht dabei. Aber wo ist er dann? Es scheint, als hätte sich Jesus einfach ausgeklinkt, als hätte er sich versteckt. Und ich kann mir das so vorstellen, dass Jesus einfach in der Abenddämmerung sich einfach weggeschlichen hat. Keiner wusste genau wohin, alle suchen ihn. Oder dann kommt ja, was wir in einer Woche feiern, die Ostergeschichte. Das leere Grab. Wo war Jesus? Der Stein war weggerollt und die römischen Soldaten und die Jünger müssen feststellen, Jesus ist nicht mehr da. Da ist er schon wieder einfach weg. Nur, dass er noch ein bisschen unheimlicher ist und ein bisschen gruseliger. Jesus war doch tot und wo ist er jetzt hingegangen? Und dann kommen wir auch noch zu einer weiteren Suchfrage. Nicht nur, wo er ist, sondern wer ist Jesus? Wenn er eigentlich tot ist und scheinbar doch lebendig genug, um weg zu sein. Und auch die Bibel fordert uns immer wieder auf, sucht Jesus. Und das bedeutet, die Bibel gesteht sich selber und uns ein, dass man Jesus immer wieder mal suchen muss. Aber es gibt eine erleichternde Sache bei dieser Suche. Nämlich Jesus sagt selber, sucht und ihr werdet mich finden. Und wer schon mal was verlegt hat und gesucht hat und nicht gefunden hat, so ein Schlüssel von einer Schließanlage, dann wisst ihr, da wird es einmal ganz. Und, aber die Zusage, dass Jesus sagt uns, sagt, dass er sich finden lässt, zeigt doch, dass Jesus nicht weit weg ist. Oder so weit weg ist, dass man ihn nicht finden könnte. Und oft beten, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir beten doch auch, dass wir in einer bestimmten Situation Jesus suchen. Was ist sein Plan? Was ist sein Weg? Wo geht's hin? Jesus war weg. Jesus ist weg. Jesus wird gesucht. Und auf der Suche nach Jesus ist immer irgendwer und irgendwann. Das zeigt uns die Bibel an vielen Stellen. Aber am sogenannten Palmsonntag, da ist es nicht so. Heute müssen wir ihn nicht suchen, sondern am Palmsonntag hat sich Jesus in aller Öffentlichkeit gezeigt. Er versteckt sich auch nicht, sondern er ist dort, wo viele Leute sind. Und so dieses sich öffentlich machen hat sogar das zur Folge, dass es einen Aufruhr gibt. Also er repräsentiert sich, also ganz im Gegensatz zu dem, wie er sich sonst gezeigt hat. Er hat ja oft die Öffentlichkeit nicht so gezeigt. Er war oft auf dem Berg, hat oft die Stille gesucht. Natürlich hat er 5000 Menschen Brot und Fisch gegeben und hat im Boot zu vielen Hunderten von Menschen gepredigt. Aber dann hat er sich immer wieder zurückgezogen, aber am Palmsonntag eben nicht. Und heute am Palmsonntag möchte ich auch diese Passage aus dem Johannesevangelium lesen, aus dem 12. Kapitel. Da lesen wir: Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Das könnt ihr im Sacharja nachlesen. Ich lese die Bibelstelle nachher noch einmal aus dem Sacharja. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander: Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Also hier nochmal die Situation: Palmsonntag. Jesus zieht sichtbar für alle in Jerusalem ein. Es gibt einen riesigen Tumult. Und alle hören es und es macht die Runde. Jesus kommt. Leute, Jesus ist da. Also suchen muss man ihn dann ja nicht. Er ist sichtbar, hat sich nicht versteckt. Und da, wo die Menschen hinströmen, da ist auch Jesus. Und ich kann mir vorstellen, die Menschen, die zu Jesus gekommen sind, die hatten eine Erwartung an ihn. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, habe ich eine Erwartung, wenn ich in den Gottesdienst gehe? Oder gehe ich in den Gottesdienst am Sonntagmorgen, A, weil ich Pastor bin, B, weil ich schon 50 Jahre Jesus nachfolge und immer fast jeden Sonntag im Gottesdienst war, mache ich das auch aus einer Tradition heraus, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe? Oder einen guten Kaffee, da muss man allerdings nach La fahren. Was ist die Erwartung? Was ist deine Erwartung heute Morgen an Jesus? Ganz konkret. Jesus war sichtbar, er ist gekommen. Und trotzdem waren viele Menschen auf der Suche nach Erfüllung ihrer Erwartung. Wir lesen, dass sie Hosianna gerufen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Wort Hosianna. Was bedeutet das Wort eigentlich? Ich denke, wenn man dieses Wort hört, und mir geht es auch so, und ich denke vielleicht euch, dann denkt man doch, das hat die Bedeutung, dass Gott gelobt wird. Gelobt sei der Herr, Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja, das ist alles die gleiche Wortgruppe. Und Hosianna gehört ja auch dazu. Und dann kennen wir noch ein Lied von Hillsong, Hosianna in the Highest. Auch hier klingt es wie ein Lobpreis zu Gott. Und wenn ich euch heute Morgen die Frage stellen würde, was bedeutet dich für dich, Hosianna, dann denkt ihr sicher auch, das hat was mit Lobpreis zu tun. Und sind wir doch ehrlich, es passt doch auch in den Kontext. Jesus zieht in Jerusalem ein, die Leute strömen zu ihm, haben Palmzweige in der Hand, wedeln damit, legen ihn vor die Füße. Kann es da was anderes bedeuten, wie Gott zu loben? Aber es ist mehr wie ein Lob an Gott. Wörtlich übersetzt heißt, Hosianna, hilf doch. Vielleicht verstehen wir denn mehr, warum die mit den Palmzweigen gewedelt haben. Also Hosianna ist gleichzeitig auch ein Hilferuf. Und die Menschen, die hier zusammenkommen, die loben Gott nicht einfach, sondern die erhoffen sich etwas dabei. Weil er, Jesus, da ist. Und weil Jesus heute Morgen auch hier in diesem Gottesdienst ist, da ist eine Erwartung an ihn haben. Kannst du ihm dein Hilf doch auch sagen. Also die Menschen, die zusammengekommen waren, die haben ja was von Jesus erwartet. Die Menschen, die gespeist wurden mit die 5000 mit den Broten und Fischen, die haben Jesus gefeiert als Brotkönig. Ist doch cool, oder? Du betest. Plötzlich steht das Essen da. Die Hausfrauen würden sich freuen oder die Hausmänner. Beten. Das heißt auch, wenn Jesus sich nicht versteckt an diesem Palmsack und sie nicht nach ihm suchen müssen, suchen sie trotzdem was. Sie suchen, dass sich ihre Erwartungen erfüllen, dass ihre Hoffnung gestillt wird, dass ihre Bitten erhört werden. Auch wir haben doch Bitten an Jesus. Die Menschen haben was von Jesus erwartet und deshalb haben sie auf ihn gewartet. Und jetzt ist der Tag da, an dem er kommt. Überall hat man es gehört, Hosianna. Und sie dachten, für uns ist heute ein Tag, an dem wir erwarten, dass unsere Erwartungen erfüllt werden, unsere Bitten erhört werden, unsere Hoffnungen gestillt werden, weil Jesus in unserer Mitte ist. Und unsere Erwartung darf sein, dass Jesus uns heute Morgen begegnet. Wir haben so viele tolle Lieder schon gesungen. Wir haben so viele tolle Zeugnisse gehört. Und Jesus freut sich, wenn du ihm begegnen möchtest, wenn du eine Erwartung an ihn hast, dass dein Suchen auch ein Ende hat. Und wir wissen ja, die Zeit, wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist, das war nicht zufällig, sondern es war das jüdische Passafest. Und in diesem Zeitraum waren Jerusalem voller Menschen. Und ich denke, dass es kein Zufall war, dass Jesus gerade da eingezogen ist, wenn extrem viele Leute da sind. Und er ist ja nicht in eine kleine Versammlung gekommen, so eine kleine Gemeinde, die von ernsthaft Gläubigen ist, die um die Ecke sich versammelt haben. Oder Jesus ist auch nicht in der Wüste erschienen, wo ein paar Einsiedler vielleicht vor Ort waren. Oder auch nicht in eine Kirchengemeinde XY, weil es dort toll ist. Sondern er kam dorthin, wo viele Menschen sind. Und somit gab es auch viele Erwartungen an diesem Tag an Jesus. Ich möchte mal so exemplarisch ein paar Personen, Menschen herausziehen mit ihrer Erwartung, die sie an Jesus gehabt haben, oder Personengruppen. Und vielleicht kannst du dich in dem einen oder anderen auch entdecken. Da ist vielleicht der Markus. Der war schon lange mit Jesus unterwegs. Er rennt zum Stadttor und will heute Jesus als erstes empfangen. Er hat so viele Palmzweige dabei, dass er sie fast gar nicht tragen kann. Warum? Weil er immer alles für Jesus getan hat. Er hat immer alles stehen und liegen lassen, um ihm zu dienen. Und auch heute will er unter der Erste sein, der Jesus sieht und ihm zubetelt und zuwinkt. Immerhin gehört er zu einem seiner engsten Mitarbeiter. Markus drängt sich durch die Menschenmenge, so VIP-like. Hey, ich gehöre doch zu Jesus, ich muss durch. Und wenn du an diesem Tag dabei gewesen wärst, vielleicht so ein Markus wärst, ich denke, Da gibt es auch einige unter uns heute Morgen. Das sind diejenigen, die langjährig unterwegs sind mit Jesus, die leidenschaftliche Gläubige sind, die viel Zeit in die Gemeinde investieren, die wissen, ich muss hier durch, ich gehöre zu Jesus, die am Start sind, die Jesus kennen und vor allem, die glauben, dass Jesus sie kennt. Eben ein richtiger Jünger. Aber welche Erwartung hast du und ich heute Morgen mitgebracht? Hast du die Sehnsucht, dass Jesus dich vielleicht von deiner Krankheit befreit? Wünschst du dir vielleicht, dass du nicht mehr gemobbt wirst? Bittest du ihn darum, dass er dich wirklich sieht, dass du Freude verspürst, du deine Panikattacken mehr hast, dich von Furcht befreit, du finanziell unabhängig bist? All das könnten Hilferufe von Markus sein. Er schreit um Hilfe, er ruft zu Jesus. Und da gibt es vielleicht in dieser Menschenmenge auch eine Martina, die eigentlich nur zum Passafest gekommen ist. Aber dann bekommt sie einfach mit, dass dieser Jesus kommt. Den Jesus, an den doch so viele glauben, der so unheimlich und anscheinend so viele Wunder getan hat. Da ist doch erst neulich die Rede von dem Mann, der von den Toten auferstanden ist, die Rede, der durch Jesus wieder lebendig wurde. Und dann denkt sie, Jesus ist nicht uninteressant. Vielleicht bist du heute Morgen auch so eine Martina oder kennst so eine Martina, die ihr Leben lebt, die eine gewöhnliche Festbesucherin ist und eigentlich nicht vorhat, sich mit dem christlichen Glauben zu befassen. Doch sie hat von Jesus gehört. Die Nachbarin hat ihr immer wieder von Jesus erzählt, hat sie zum Gottesdienst eingeladen. Ihre Oma hat ihr biblische Geschichten vorgelesen, hat im Religions- und Konfirmandenunterricht von Jesus gehört und dann hat sie zufällig bei Netflix noch die Serie Chosen angeschaut oder den Jesus-Film. Und dann hat sie doch irgendwie Interesse bekommen, dass dieser Jesus, der hier über den Lebensweg läuft, tatsächlich lebendig und wirksam ist. Und macht es tatsächlich Sinn, was die Christen sagen, jeden Sonntag für Sonntag predigen? Da hat es die Martina unter den Fingernägeln gejuckt. Was kann mir denn passieren? Was kann ich denn verlieren, wenn ich die Nähe zu Jesus suche? Und dann ist sie losgelaufen, diese Martina. Haben wir das Bild? Passt sich an, nimmt wie die anderen auch einen Palmzweig in die Hand. Auch wenn sie sich vielleicht eher im Hintergrund aufhält, nicht die er in der ersten Reihe steht, gibt es einen Moment, wo sie ihre Hand diesen Palmzweig ausstreckt und vielleicht diesem Esel unter die Hufe legt und kaum hörbar murmelt und sagt, Hosianna, hilf doch. Was mögen vielleicht die Erwartungen von einer Martina, von dir und von mir sein? Erwarten wir, dass Jesus sich uns zeigt, auch in dem, was wir suchen? Dass wir ihn spüren, dass wir, haben es vorhin gesungen, Jesus ist derjenige, wenn wir sprechen und er ein Wort spricht, dass Wunder passieren. Oder du kennst Jesus noch gar nicht so gut und du wünschst dir, dass du Jesus begegnest. Vielleicht bist du in der Gemeinde in der Situation, dass du von der letzten Reihe in die erste Reihe vorrücken sollst. Oder dass das, was hier gesungen, gepredigt wird, Sonntag für Sonntag, dass das wirklich stimmt? Und vielleicht hast du auch die Frage, warum geschieht denn so wenig? Warum gibt es denn so viel Leid auf der Welt? Israel-Konflikt, Gaza, Ukraine, Hungersnot und so weiter. Wo wir doch aufschreien, Jesus, Hosianna, hilf doch. Und dann gab es da an diesem Tag in Jerusalem sicher auch Menschen, die keine Erwartung an Jesus hatten. Oder eine andere Erwartung. Da gibt es nicht nur die Markus und die Martinas, sondern da gibt es auch die Tausenden, die vielleicht langsam, vielleicht schnell, vielleicht zögerlich, vielleicht übereifrig, vielleicht holprig oder über Umwege oder auf direktem Weg zu Jesus gelangen und mit ihren Erwartungen an ihn herantreten. Und dann kann man sich so vorstellen, dass es da Sicherheitskräfte gab, das lesen wir so nicht in der Bibel, die die Menschenmenge von Jesus ferngehalten hat. So, die einfach geguckt haben, dass sie ihm Jesus nicht zu nahe kommen. Kann man sich ja vorstellen, wenn da hunderte von Menschen auf einen zudrängen. die wollten Jesus vom Drängel beschützen. Auch wenn es nicht im Text steht, dass es diese Form von Sicherheitsleuten gab, auch sie sind Teil von der Geschichte. Auch sie machen einen Teil der Realität aus. Ein Teil der Menschenmenge am Palmsonntag. Und da gab es sicher auch Menschen, die sich gewundert haben, warum all diese Leute diese Hoffnung auf Jesus setzen. Die vielleicht nur da gestanden sind, passiv und geguckt haben, was passiert ist. Warum rennen so viele Leute diesem Jesus nach? Was hat es mit ihm auf sich? Warum dieses ganze Aufstehen? Warum alles in der Welt bitten sie den, der auf dem Esel sitzt? Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Um Hilfe, ob der überhaupt helfen kann. Und vielleicht kennt ihr sicher auch in eurem Umfeld Menschen, die sagen, ja, es ist schon ein bisschen okay, dass man religiös ist. So, und dass man vielleicht auch ab und zu in die Kirche geht, so an Ostern oder an Weihnachten, so wegen der Atmosphäre oder an der Kommunion oder an der Konfirmation. Aber dass man all diese Hoffnung auf diesen Jesus setzt, das ist doch echt krass und komisch. Schauen dir doch an, diesen Jesus. Als ob der, der auf dem Esel sitzt, der Retter der Welt wäre. Das glaubt doch niemand, der aufgeklärt ist. Dass einer, der am Kreuz hängt und wieder auferstanden sein soll, der Retter der Welt ist. Der Sünden vergeben kann. Ich glaube, wir kennen alle das auch, oder? Wir kennen doch solche Gedanken, wenn wir mit Verwandten oder unseren Kollegen sprechen. Den ist mit diesem Jesus suspektisch. Also ich weiß noch, wo ich mich bekehrt habe. Ihr wisst ja, wenn man sich frisch bekehrt hat, erzählt man jedem von Jesus, ob er es hören will oder nicht. Manchmal ist das auch nicht sehr klug. Und dann meine Tante hat gemeint, was können wir tun, dass der Thomas nicht so fanatisch über diesen Jesus ist. Die konnten nicht vorstellen, dass ich verstanden habe, Jesus ist der Retter, der Erlöser. Und wie aus diesem schüchternen 13-, 14-jährigen Teenie einer sein kann, der plötzlich über Jesus erzählt, der sonst immer stumm im Eck saß und seinen Kuchen gefuttert hat. Aber zurück zu unserer Geschichte. Und vielleicht waren da auch Römer, die gedacht haben, noch so ein religiöser Überflieger. Nicht schon wieder so ein spiritueller Hype. Was soll denn das heute? Jetzt muss ich da auch noch den schützen. Und ich denke, heute im 21. Jahrhundert haben diese Gedanken noch mehr Gewicht als damals. Was soll dieser Einzug von Jesus? Was hat er mir heute zu sagen? Auch uns? Aber da gab es ja auch nicht nur die Römer, sondern auch die Pharisäer. Der Pharisäer hat sich gestört an dem Hilferuf der Leute. Er dachte, jetzt verhält sich dieser Wanderprediger so, als ob er der Messias aus dem Zacharia-Buch ist. In Zacharia 9,9 lesen wir, das haben wir vorhin im Johannesevangelium gelesen. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz, sondern der Herr, sondern reitet auf einem Esel, auf dem Fohlen einer Eselin. Also wir denken doch, wenn ein König kommt, der muss doch zumindest in der Sänfte kommen. Vielleicht heute würde man sagen, im Ferrari oder keine Ahnung, was für edle Autos da gibt. Oder Lamborghini, genau. Wie auch immer. Und der Messias kommt auf dem Esel. Also sinnbildlich finde ich das echt faszinierend. Mein Retter, mein Erlöser kommt auf dem Esel. Und der Pharisäer hat sicher gedacht, was für eine Gotteslästerung. Da gibt sich jemand einfach als Retter aus. Aber ist es heute nicht genauso? Denkt nicht die Mehrheit der Menschen so? Da sagen die Christen doch einfach, du und ich, wir haben den Retter der Welt kennengelernt. Der Jesus, der alle Probleme lösen kann. Der Jesus, der wieder auf dem Ölberg zurückkommt und alle Welt ihn sehen wird. Das sagt ihr Christen. So, als ob man ihn zufällig auf der Straße kennenlernen könnte. Und da verspricht die Bibel einfach so, dass man durch den Glauben an Jesus gerettet werden kann. Das ist vielen Menschen so einfach. Ich spreche ein Gebet, lade Jesus in mein Leben ein und ich habe ewiges Leben für Zeit und Ewigkeit. Weil in anderen Religionen muss ich ja ganz viele Verrenkungen machen. Keine Ahnung. muss ich immer Richtung Osten beten und nach Mekka und keine Ahnung wohin. Und da sagst du einfach, wie man es im Kinderbild sprechen, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich meine, das ist jetzt nicht despektierlich. So einfach ist doch. Ich knie mich nieder, gebe mein Übergabegebet oder wie man es von unserer Schwester gehört hat, am Telefon. Dem Papa übergibt sein Leben Jesus und er ist errettet für Zeit und Ewigkeit. Überhaupt nicht kompliziert. Da spricht die Bibel, dass man durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Das ist manchen zu viel, dass der Mann auf dem Esel der Gerechte und der Retter der Menschen ist. Und die Römer und die Pharisäer waren sicher nicht diejenigen, die Jesus gesucht haben und die ihre Erfüllung, ihre Erwartung auch nicht bei Jesus gesucht haben. Sie sind eigentlich eher die, die von außen das sehr kritisch betrachten. Aber auch sie sind Teil dieser Geschichte. Der Geschichte vom Palmsonntag. Und das ist auch gut so. Es ist doch völlig okay, wer es nicht kann, direkt nach vorne zu rennen, um sich an allen vorbeizudrängen, um endlich Jesus zu begegnen. Es ist auch okay, nicht wie Markus und Martina zu sein. Doch selbst wenn alle wie die Römer und die Pharisäer wären, selbst wenn niemand nach der Erfüllung von bestimmten Erwartungen gesucht hätte, selbst wenn niemand einen Palmzweig in der Hand gehabt hätte, selbst wenn die ganze Stadt leer gewesen wäre, Jesus würde trotzdem kommen. Jesus wäre trotzdem da. Jesus würde trotzdem einziehen und ließe sich nicht davon abhalten. Jesus sagt ihm mal, glaub mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Und genauso ist es mit Ostern. Das feiern wir in einer Woche. Ostern wird kommen, wird sein. Selbst wenn dieses Fest ja sehr säkularisiert ist. Also wenn ich irgendwo spazieren gehe und Blumen aufgestellt sehe und ein Osternest sehe, da ist kein Grab aufgestellt, ein Kreuz aufgestellt. Da siehst du Osterhäsle, da siehst du Eier, bunte, in allen Größen und Formen. Also das Osterfest ist sehr säkularisiert, sehr verweltlicht. Und selbst wenn niemand in einen Ostergottesdienst ginge, selbst wenn die Geschenke, die wir an Ostern verschenken, die Schokolade, Christus vergessen lassen, selbst wenn Menschen mehr an den Osterhasen wie an Jesus glauben und Jesus auch nicht kommen sehen, das Fest von Ostern ist doch da und wird kommen. Ostern lässt sich nicht abhalten. Und Jesus erwartet auch heute Morgen keinen Trubel um sich. Jesus erwartet auch nicht, dass alle ihm zujubeln. Jesus erwartet auch nicht, dass jeder Einzelne aus der Masse ihm Palmzweige vor die Füße legt und Hosianna schreit. Jesus erwartet nicht dieses und jenes, dass er kommt. Jesus kommt einfach. Er zieht ein. Und wenn niemand ihn sucht, dann ist es er derjenige, der sucht. Nicht du musst suchen, Jesus sucht dich. Er möchte auf dich zukommen, er möchte bei dir einziehen. Und ich hoffe, dass unsere Herzenstore heute Morgen offen sind, dass Jesus einziehen kann. In deine Situation. Und er ist da, so oder so. Und er wartet auf uns, er wartet auf dich. Auch wenn du Jesus noch nicht kennst oder wenn du ihn schon lange kennst. Er wartet auf dich und möchte dir begegnen. Und das ist so etwas, was ich euch heute Morgen euch nahe bringen möchte, euch ins Herz schreiben möchte. Jesus wartet auf dich. Er möchte bei dir einziehen. Er möchte dort hineinkommen, wo du deine Herausforderung hast. Er möchte dort hineinkommen, wo du deine Siege hast. Er möchte dort hineinkommen, wo du Wünsche hast. Und er wartet auf uns in dieser Osterzeit ganz speziell. Lass dich doch darauf ein und schau, was Jesus mit dir und in deinem Herzen macht. Und was für Gedanken kommen dir in die Geschichte von Ostern? Dieses Kommen, das Dasein, das Warten, heute am Palmsonntag, was löst bei dir aus? Hast auch so sinnbildlich den Palmzweig dabei gehabt und hast Jesus zugejubelt. Und somit ist Hosianna doch ein Lobpreis. Denn der Ruf Hosianna geht davon aus, dass Jesus ihn hören kann. Also wir bitten ja niemand um Hilfe, den man nicht hören, der uns nicht hört. Also wenn ich die 112 anrufe, die Rettungsleitstelle oder in Europa die Nothilfestation, dann erwarte ich, dass man mich hört, sonst rufe ich dort nicht an. Und dieser Ruf Hosianna setzt auch voraus, dass Jesus in der Lage ist, diesen Ruf zu erfüllen. Und dieser Ruf Hosianna, der nur leise, vielleicht fast nicht hörbar gemurmelt wird, geht davon aus, dass Jesus schon längst weiß, was damit gemeint ist. Und so verlangt auch dieser Hilferuf Hosianna von Jesus einiges ab. Weil in diesem Ruf drückt sich ja auch schon eine Nähe zu Jesus aus. Die wunderschön ist, die Jesus erfreut. Und in diesem Ruf wird er Jesus zugeglaubt und zugetraut, dass er helfen kann. Also wir bitten doch jemand um Hilfe, von dem wir wissen, er kann eh nicht helfen. Also ich bin jetzt kein Handwerker vor dem Herrn. Also wenn ich handwerkliche Hilfe brauche, dann gehe ich zu jemandem, der davon eine Ahnung hat. Also wenn einer genauso schlecht die Silikonfuge ziehen kann wie ich, dann macht es keinen Sinn. Und ich denke, wir dürfen zu Jesus kommen und wir vertrauen ihm, dass er uns hilft. Dass er uns nahe ist. Wir haben es von deinem Zeugnis gehört. Wir beten ja nicht, weil der Daniel hat gesagt, das ist echt super, wenn ihr betet, Gemeinde. Und er macht jeden Sonntag eine Umfrage, ja, wie viel hast du die Woche gebetet? Ah, so okay. Sondern wir beten, weil wir Jesus was trauen. Und vielleicht kennt ihr auch solche Gebete, wo ihr auch schon gedacht habt, Herr, wie lange noch? Wie lange noch? Aber traust heute Morgen Jesus genau an diesem Punkt zu, dass er dich hört, dass er dich versteht und dass er einziehen will in die Situation und Dinge verändern will. Und vielleicht kennen noch einige unsere Gesangsgruppe aus Säckingen die Wegweiser. Und die haben immer ein Lied gesungen, gib nicht auf, oh Gotteskind. Und das möchte ich uns echt zurufen. Gib nicht auf, bleib dran. Jesus hört dein Hosianna. Jesus hört dein, hilf mir Gott, hilf mir Jesus. Weil wir glauben, dass Jesus helfen kann. Das trauen wir ihm zu. Das hat er in der Vergangenheit macht und wird es auch in Zukunft zu tun. Ganz alte Chorus heißt er, der mich heute reich gesegnet, wird auch morgen mit mir gehen. Also dieses Hosianna ehrt Jesus. Hosianna erfreut Jesus. Und wir bekennen gerne, dass wir hilfsbedürftig sind. Denn es ist ein Geheimnis, immer wenn wir schwach sind, sind wir doch stark durch Christus. Und somit ist dieses Hosianna mehr als ein Hilferuf, hosianischen Lobpreis. Denn Jesus möchte unser Messias sein, der versprochene Retter. Genau das ist ja seine Mission, das Verlorene zu suchen und zu retten. Was nicht verloren ist, muss ich nicht retten. Was nicht verloren ist, muss ich auch nicht suchen. Und deshalb dürfen wir auch an diesem Palmsonntag, an diesem Sonntag, den wir vielleicht schon gefühlt oft gefeiert haben, dürfen wir mit Zuversicht Hosianna rufen. Und ich möchte dich ermutigen, hör nicht damit auf. Wir dürfen Jesus bildlich gesprochen den roten Teppich ausrollen. Mit den Palmzweige, die wir heute nicht dabei haben, weil wir zu Recht haben, wir haben halt keine Palmen, deshalb haben wir sie nicht mitgebracht, verstehe ich. Aber wenn wir Jesus und seiner Kraft vertrauen, wird unser Hosianna zum Lobpreis. Weil Jesus derjenige ist, der Frieden bringt. Jesus Christus ist die Hoffnung, ist unser Licht und unser Leben. Und Jesus ist unser Retter, der in den Tod gegangen ist, um dir und mir persönlich Leben zu schenken. Okay, ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen und miteinander beten. Und bevor ich das mache, möchte ich einfach mal in die Runde fragen, gibt es da so einen Hilferuf von deiner Seite aus, wo du sagst, ja Jesus, das ist eine Situation, das ist eine Person, da brauche ich deine Hilfe. Danke, ich sehe die Hand, danke, ich sehe die Hände. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dir das zurufen dürfen. Hosianna, hilf Jesus. Herr, du siehst all die Hände, die die Geschwister gezeigt haben. Danke, dass du genau in diese Situation hineinkommst, weil du der Retter, weil du der Helfer bist. Danke, dass meine Geschwister dir das zutrauen, dass du ihnen in dieser Situation helfen kannst und helfen wirst. Danke, Jesus, dass wir dir heute Morgen unsere Hosianna zurufen dürfen. Einmal als Hilferuf, aber auch als Lobpreis und als Lob für dich, Jesus, weil wir dich erfahren, dass du der Messias bist, dass du der Retter bist, dass du der Heiland bist und dass du unser Freund und unser Erlöser bist. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Und Herr, du kennst auch die Lebenssituationen. Danke, dass du da hineinkommen willst und Lösungen geben willst, dass du kommst mit deiner Weisheit. Und wie wir es auch vorhin in dem Bild gehört haben, wenn es in einem Leben so ganz trocken ist, dass du kommst mit dem Wasser des Lebens, mit dem Heiligen Geist und diese Leben befruchtest mit Kraft von oben, mit Stärke von oben. Danke, dass dort, wo dein Lebenswasser hineinkommt, dass es Frucht bringt für die Ewigkeit, dass ich Dinge entfalte und entwickle. Und Herr Jesus, möchte meine Geschwister auch zusprechen, dass ich nicht aufgebe, sondern dass ich dranbleibe und dass wir hören werden von deinen Wunder, die du in ihrem Leben gewirkt hast. Ich preise dich und danke dir, dass wir dich heute Morgen lobe und ehre dürfen. Danke, dass wenn wir dich suchen, dass du dich finden lässt. Herr, dass das dich ehrt, wenn wir dir vertrauen, wenn wir zu dir sprechen. Danke für diese Gottesdienst, danke für diese Gemeinde, danke für den Daniel und Marion und das Leitungsteam. Danke, dass du sie vom Himmel her segnest und ermutigst, dass du der Gott bist, der ihnen hilft. Ich preise dich, Jesus, für deine Güte und für deine Barmherzigkeit. Danke, dass wir dich heute Morgen feiern und lobe und ehre dürfen. Amen. Amen. Der segne euch. Ich übergebe an Daniel.
Vielen Dank, Thomas. Dann wünsche ich uns noch einen gesegneten Sonntag. Wenn du zum Essen bleiben kannst, freue ich mich umso mehr. Wenn nicht, bist du gesegnet und darfst gehen. Du darfst dann natürlich noch einen Kaffee nehmen. Wir werden dann nachher umbauen, einfach, dass wir Platz haben zum Sitz. Und ich freue mich einfach auf Gemeinschaft mit euch. Ne? Hat man ein bisschen mehr Zeit zu reden. Genau in diesem Sinne, der Herr segne euch, ne? Behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten bei uns und sei ich gnädig. Amen.